Wenn ihr eine Bibel dabei habt, lade ich euch ein, eure Bibel zur Hand zu nehmen und mit mir das Neue Testament aufzuschlagen und dort 2. Korintherbrief, Kapitel 12. 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Ich lese dort den Vers 9. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 9. Das ist ein Wort, ein bekanntes Wort, das der Apostel Paulus uns geschrieben hat. Dort sagt er, und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Stellt euch einen Moment lang folgende Situation vor, folgendes Szenario. Du und ich und ein halbes Dutzend anderer Passagiere sitzen in einem kleinen Charterflugzeug und wir fliegen hoch über den Wolken über Land. Und plötzlich fängt der eine Motor der Maschine Feuer. Und der Pilot eilt aus seinem Cockpit heraus und ruft uns Passagieren zu, der Motor brennt, das Flugzeug wird abstürzen, wir müssen hier raus. Und der Pilot macht sich behende an die Arbeit und teilt rasch jedem Flugpassagier einen Fallschirm aus. Und während er die Fallschirme aushändigt, gibt er überlebenswichtige Anweisungen, wie man diesen Fallschirm benutzen muss. Und während wir einer nach dem anderen uns der Reihe nach aufstellen, öffnet der Pilot mit starker Hand die Tür des Flugzeugs, die unter dem Fahrtwind krachend aufreißt. Und der erste Passagier tritt an die geöffnete Tür und ruft so laut er kann in den Fahrtwind dem Piloten entgegen, Herr Pilot, ich habe da ein Anliegen. Könnte ich vielleicht einen Wunsch äußern? Sicher, sagt der Pilot. Um was handelt es sich? Herr Pilot, gibt es vielleicht irgendeine Möglichkeit, dass ich einen rosa Fallschirm haben könnte? Der Pilot schüttelt ungläubig seinen Kopf. Ist es nicht genug, fragt er, dass ich dir überhaupt einen Fallschirm gegeben habe? Und so springt der erste Passagier mit dem rettenden Fallschirm aus dem abstürzenden Flugzeug. Und der zweite Passagier tritt an die Tür. Und auch er hat eine Frage, einen Wunsch. Herr Pilot, gibt es irgendeine Möglichkeit, so ruft er, gibt es irgendeine Möglichkeit, um sicherzustellen, dass mir nicht so übel wird, wenn ich nach unten springe? Nein, antwortet der Pilot, aber ich kann sicherstellen, dass du einen Fallschirm hast, der deinen Fall sicher auffangen wird. Und so kommt einer nach dem anderen von uns an die Reihe. Und jeder hat einen besonderen Wunsch. Und jeder bekommt einen Fallschirm. Herr Pilot, sagt eine Frau, ich habe immer solche Höhenangst. Mir ist immer so Angst, wenn ich irgendwo ganz weit oben stehe und nach unten schauen muss. Können Sie mir die Angst nicht nehmen? Und der Pilot schiebt die Dame mit ihrem rettenden Fallschirm behutsam aus dem Flugzeug. Ein Passagier verlangt nach einer speziellen Pilotenbrille. Ein anderer möchte gern Fallschirmspringerstiefel haben, damit der Aufprall am Boden etwas gedämpfter wird. Und ein Passagier möchte gerne am liebsten noch etwas länger warten, damit der Fall nicht so lange ist, dem Boden etwas näher kommen. Versteht ihr überhaupt nicht, was hier los ist? Fragt der Pilot mit lauter Stimme, während er einem nach dem anderen geduldig weiterhilft. Ich habe jedem von euch einen Fallschirm gegeben. Das ist genug. Das reicht völlig aus. Denn seht, für den rettenden Sprung braucht man nur einen einzigen Gegenstand. Und den hat der Pilot zur Verfügung gestellt. Die Gabe ist ausreichend. Die Frage ist, sind wir zufrieden damit? Nein, das sind wir nicht. Wir sind ruhelos. Wir sind ängstlich. Ja, manchmal sind wir geradezu fordernd. Du sagst jetzt vielleicht, Bruder Hasel, also was du uns da erzählst, das ist viel zu unglaublich, um wahr zu sein. Das ist ja geradezu verrückt. Naja, vielleicht in einem Flugzeug, hoch oben über den Wolken. Aber hier unten, auf dieser Erde und mit Gottes Gnade. Aber Geschwister, geht es uns, Hand aufs Herz, nicht oft ganz ähnlich so, dass wir Gott bitten, dass er uns die Angst nimmt, dass wir Gott bitten, dass er doch irgendwie seine Pläne ändert. Und vielleicht antwortet Gott dann in deinem Leben ganz ähnlich wie dieser Pilot in meiner Geschichte, indem er uns behutsam weiterführt und wir uns plötzlich in der Luft befinden, nur um festzustellen, dass wir aufgefangen werden von seiner rettenden Gnade. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kann mir vorstellen, dass es jedem von uns in diesem Raum irgendwann in seinem Leben schon einmal so gegangen ist, dass es Zeiten in deinem und in meinem Leben gegeben hat, wo die eine Sache, die wir unbedingt haben wollten, die eine Sache gewesen ist, die wir nie bekommen haben. Vielleicht hast du auch gebetet und gesagt, lieber Gott, wenn ich doch auch nur eine Freundin haben könnte, dann lieber Gott. Oder du bittest Gott, lieber Gott, wenn ich doch irgendwie nur das Geld zusammenbekäme, um meine elenden Schulden zu bezahlen und wir nicht immer so knapp bei Kasse wären, lieber Gott, dann. Oder du sagst, lieber Gott, wenn ich doch nur diesen Studienplatz bekäme oder diesen Ausbildungsplatz für meinen Beruf, dann in dieser bestimmten Stadt, lieber Gott, dann. Oder du sagst, lieber Gott, wenn sich doch nur diese schwierige Situation mit meinen Nachbarn, mit meinen Freunden, mit meinem Ehepartner, mit meinen Kindern an meiner Arbeitsstelle lösen würde, die mir meine ganzen Energien bindet, die mich innerlich förmlich auffrisst, lieber Gott, dann. Nicht, dass wir in unseren Wünschen unverschämt wären oder besonders auswählerisch Gott gegenüber. Wir halten uns lediglich an diese bekannte Aussage, die ihr auch alle kennt, die der Apostel Paulus im Neuen Testament, im Philipperbrief, Kapitel 4, Vers 6, macht, wo es heißt, dass wir uns um nichts zu sorgen brauchen, sondern, sagt der Apostel Paulus, in allen Dingen unsere Bitten im Gebet vor Gott kundtun lassen. Und alles, um was du Gott bittest, ist diese eine offene Tür. Alles, worum du Gott bittest, ist dieser eine extra Tag, ist dieses eine erhörte Gebet, wofür du dankbar sein wirst. Und so betest du und wartest. Keine Antwort. Und du betest und wartest. Und du bekommst keine Antwort. Und du betest und wartest. Wenn ich euch an dieser Stelle eine Frage stellen darf, eine ehrliche Frage, dann möchte ich, dass ihr darüber nachdenkt, was wäre, wenn Gott auf deine Bitte hin Nein sagt? Was wäre, wenn das, worum du Gott bittest, sich verzögert oder sich vielleicht nie erfüllt? Wie wirst du dann darauf reagieren? Wenn Gott sagt, Frank, ich habe dir meine Gnade gegeben und das ist genug, bin ich dann zufrieden? Du bittest Gott inniglich darum, du ringst förmlich mit Gott, dass er doch irgendwie das Leben deines Kindes retten möge. Du flehst Gott an, dass er dich doch irgendwie mit deinem Geschäft über Wasser hält, dass du nicht Konkurs anmelden musst, dass du nicht bankrott gehst, dass du arbeitslos wirst. Du beschwörst Gott förmlich, dass er doch irgendwie diese elenden, schmerzhaften Krebsmetastasen aus deinem Körper entfernt, damit du nicht so leiden musst. Was wäre, wenn Gott dir antwortet, lass dir an meiner Gnade genügen? Wärst du zufrieden damit? Zufriedenheit. Seht, Zufriedenheit ist ein Zustand des Herzens, in dem du inneren Frieden hast, selbst wenn Gott dir nicht mehr geben würde als das, was er dir bereits gegeben hat, wärst du damit zufrieden. Schaut, aus der Perspektive des Himmels betrachtet, ist Gottes Gnade völlig ausreichend für jeden Einzelnen, für uns alle. Wenn Gott nicht mehr täte, als uns vor dem ewigen Verderben zu erretten, hätte irgendjemand von uns auch nur den geringsten Grund, sich bei Gott zu beschweren? Wenn wir von Gott himmlische Reichtümer erhalten haben, warum sich über irdische Armut beklagen? Und wenn ich das sage, dann möchte ich sofort hinzufügen, dass Gott uns nicht nur mit seiner ewigen Erlösung abspeist. Wenn du Ohren hast, das zu hören, was heute Morgen gepredigt wird. Wenn du Hände hast, mit diesen Händen eine andere Person berühren kannst. Wenn du Hände hast, um mit diesen Händen ein Buch in die Hand zu nehmen, dieses Buch zu öffnen, aufzuschlagen, mit deinen Händen einen Brief zu schreiben. Wenn du Augen hast, zu lesen, was in diesem Buch geschrieben steht. Wenn du Augen hast, zu sehen, wer in diesem Raum sitzt, die Farben wahrzunehmen, die es um dich herum gibt. Wenn du die Mittel hast, dir etwas kaufen zu können, dann hat Gott dich bereits überreich beschenkt. Und die überwiegende Mehrheit von denen, die heute Morgen hier in diesem Raum sitzen, sind mit viel, viel, viel mehr gesegnet als nur mit dem ewigen Leben, das Gott jedem von uns verheißen hat. Aber es gibt Zeiten, wo Gott, nachdem er unsere Bitte hört, scheinbar sagt, meine Gnade, Frank, reicht aus. Lass dir an meiner Gnade genügen. Ist Gott unfair, wenn er so etwas sagt? Ich kann mich noch gut an eine Episode erinnern, die vor etlichen Jahren mit unserem ältesten Sohn passiert ist. Wir waren damals in Amerika an der Andrews-Universität. Ich habe dort mein Studium abgeschlossen. Ich war jeden Tag von früh bis spät in der Bibliothek. Bin zwischendurch mit dem Fahrrad von der Bibliothek nach Hause geradelt, habe was gegessen, habe mich dann mit dem Fahrrad wieder auf den Weg gemacht, um weiter zu studieren. Und es war am Ende meines Studiums, musste dringend Dinge abschließen. Und kann mich noch gut erinnern, wie der Jonathan damals, er war so 3,5 Jahre, 4 Jahre, gesagt hat, Papa, kannst du mich nicht mitnehmen? Da hinten gibt es einen tollen Spielplatz, Kinderspielplatz. Er war für einen 3-4-Jährigen etwas zu weit, als dass er da alleine hinlaufen konnte, aber mit dem Fahrrad konnte man ihn geschwind hinbringen. Und so habe ich etwas gemacht, was ich in der Weise vielleicht so nicht wieder machen würde. Ich habe gesagt, Jonathan, setz dich hinten auf das Fahrrad, auf den Gepäckträger. Pass auf, dass du die Füße gut auseinanderhältst und ich fahre dich schnell dahin. Und durch meine Unachtsamkeit und durch seine Unachtsamkeit ist etwas Schlimmes passiert. Ich bin gefahren in hohem Tempo und irgendwie ist der kleine Fuß vom Jonathan hinten im Hinterrad in die Speichen gekommen. Und Die Speichen haben den Fuß zwischen den Rahmen und die Speichen gezogen und die Speichen haben hinten in seine Ferse tief eingeschnitten. Wir sind schnell gefahren und durch diesen Unfall sind wir natürlich beide gestürzt. Wir haben am Boden gelegen. Jonathan Fuß hat sehr stark geblutet. Ich habe irgendwie versucht, diesen Fuß aus dem Rahmen und den Speichen herauszuwinden, das Fahrrad liegen lassen, habe ihn auf den Arm genommen und bin so schnell ich konnte nach Hause gerannt. Ich habe meine Frau gerufen, wir sind sofort ins Auto gegangen. Ich bin so schnell ich konnte in die Ambulanz gefahren, ins Hospital. Und dort in der Notaufnahme wurde er dann versorgt. Und als der Notarzt ihn behandelt hat und sich am Ende der Operation herausgestellt hat, dass der Jonathan lediglich mit 5 Stichen genäht werden musste und er längere Zeit einen engen Verband tragen musste, aber dass sein Fuß in der Zukunft funktionstüchtig geblieben ist. Der Arzt sagte, hätte die Speiche nur einen halben Zentimeter weiter geschnitten, dann wäre hinten die Achillessehne durchtrennt worden. Dann wäre der Fuß nicht mehr beweglich gewesen. Als wir diese Nachricht vom Notarzt gehört haben, dass der Fuß weiter funktionsfähig bleiben würde, weil der Schnitt eben nur knapp vor der Achillessehne aufgehört hat, da weiß ich noch ganz genau, wie ich innerlich Gott gedankt habe. Und Gott gesagt hat, wie wunderbar Gott doch ist, dass er den Jonathan und uns davor bewahrt hat. Dass der Jonathan in der Zukunft weiter hüpfen kann und rennen kann und Fußball spielen kann, dass sein Fuß beweglich bleibt. Und dann traf mich der Gedanke, in diesem Moment, wie wenn Gott zu mir sagt, Frank, wäre ich ein weniger wunderbarer Gott, wenn der Jonathan nicht so bewahrt geblieben wäre? Frank, wäre ich ein weniger guter Gott, wenn der Fuß vom Jonathan steif bleiben würde? Würde ich morgen immer noch dein Lob und deinen Dank hören, wenn der Jonathan nicht so bewahrt geblieben wäre? Ist Gott immer noch ein guter Gott, selbst wenn er einmal Nein sagen sollte? Das ist die Frage. Ich möchte noch einmal den Bibeltext mit euch lesen, den wir eingangs gelesen haben. 2. Korintherbrief, Kapitel 12. Ich lese ab Vers 7. 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 7 bis 9. Da sagt der Apostel Paulus, und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen soll, damit ich mich nicht überhebe. Seinetwegen habe ich 3-mal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. Und er hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist in dem Schwachen mächtig. Paulus wusste ganz genau um die Angst unbeantwortet gebliebener Gebete in seinem Leben. Und ganz oben auf seiner Gebetswunschliste, ganz oben, war dieser Wunsch, den er mit Namen nicht identifiziert. Er bezeichnet ihn hier einfach als Dorn im Fleisch, als Pfahl im Fleisch. Vielleicht war der Schmerz, den er verursacht hat, viel zu intim, viel zu persönlich, viel zu peinlich und schmerzhaft, als dass er ihn hier noch einmal namentlich zu Papier bringen wollte. Vielleicht hatte er diese Bitte schon so oft Gott vorgetragen, dass er an dieser Stelle einfach nur kurz und knapp sagt, vom Pfahl im Fleisch, von diesem Dorn im Fleisch. Oder könnte es sein, dass dadurch, dass der Paulus diese seine Bitte so allgemein formuliert, seine Bitte auch zu meiner Bitte werden kann, zu unserer Bitte? Haben wir nicht auch alle unsere eigenen Dornen, unsere eigene Pfähle im Fleisch? Nicht jeder von uns hat es doch schon erlebt in seinem eigenen Leben. Irgendwo auf unserem Lebensweg ist unser Fleisch durchbohrt worden. Irgendwo ist etwas passiert durch eine andere Person, der wir begegnet sind, durch ein Problem, das sich uns in den Weg gestellt hat. Und unser Schritt verwandelt sich in ein Humpeln, hineinhinken. Und unser Voranschreiten kommt schlussendlich zum Stillstand. Und dann versuchen wir, doch wieder alle Kräfte zusammenzunehmen und weiterzulaufen. Und stellen fest, jeder Schritt tut weh. Und wir stöhnen unter den Schmerzen, die dieser Dorn auslöst und bei jedem Schritt verursacht. Und schließlich bitten wir Gott um Hilfe, dass er uns doch endlich aus dieser Situation befreit. Genau wie der Apostel Paulus seinerzeit auch. Schaut, das war keine gewöhnliche Bitte, die der Paulus da geäußert hat. Das war kein oberflächliches Jucken der Haut, ein Irritiertsein. Das war ein tief sitzender Schmerz, ein Dorn im Pfahl. Und so bittet er dreimal Gott. Und die Bitte, die der Apostel Paulus hat, war klar und eindeutig und zum Punkt. Und genauso die Antwort Gottes auch. Lass dir an meiner Gnade genügen. Meine Gnade reicht völlig aus. Was war dieser Dorn im Fleisch, von dem der Paulus hier spricht? Nun, keiner weiß das so ganz genau. Die Bibel schweigt sich darüber aus. Vielleicht waren es seine Versuchungen. Schaut, der Apostel Paulus hat gegen sein eigenes Fleisch angekämpft. Er war ein unverheirateter Mann. Und er beschreibt seine Versuchungen wie jemand, der sie aus erster Hand erlebt hat. In Römer Kapitel 7, Vers 18 und 19 schreibt der Apostel Paulus, denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Vielleicht hat der Apostel Paulus Gott gebeten, ihn doch ein für alle Mal von diesen lästigen Versuchungen zu befreien, das Verbotene zu tun. Vielleicht war dieser Dorn aber auch seine Feinde, seine Widersacher, innerhalb und außerhalb der Gemeinde. Wir wissen, einige haben bezweifelt, der Apostel Paulus beschreibt es hier im 2. Korinther 12, einige haben bezweifelt, dass er ein echter Apostel war. Andere widersetzten sich seiner Botschaft und seiner Lehre. Es ist gar nicht so leicht, seinen Dienst in der Gemeinde zu verrichten, wenn man in der Gemeinde solche Widerstände spürt. Und man merkt, die anderen sind nicht einverstanden mit dem, was man von Gott aus beauftragt ist zu tun. Und wenn er schreibt, dass dieser Engel Satans ihn schlägt, dann hat der Apostel Paulus nicht übertrieben. In 2. Korinther Kapitel 11, gerade ein Kapitel weiter vorher, schreibt er in Kapitel 11, Vers 23 bis 26, eindringlich, wie er buchstäblich geschlagen und geprügelt wurde, um seines Glaubens willen, und das nicht nur einmal. 2. Korinther Kapitel 11, ich lese ab Vers 23. Sie sind Diener Christi, ich rede töricht, ich bin's weit mehr. Ich habe mehr gearbeitet. Ich bin öfter gefangen gewesen. Ich habe mehr Schläge erlitten. Ich bin oft in Todesnöten gewesen. Von den Juden habe ich 5-mal erhalten, 40 Geißelhiebe weniger einen. Ich bin 3-mal mit Stöcken geschlagen, 1-mal gesteinigt worden, 3-mal habe ich Schiffbruch erlitten. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem tiefen Meer. Ich bin oft gereist, ich bin in Gefahr gewesen durch Flüsse, in Gefahr unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Arbeit und Mühe, in viel Wachen, in Hunger und Durst, in viel Fasten, in Frost und Blöße und so weiter und so fort. Kann man es dem Apostel Paulus verdenken, dass er sich wünscht, von all dem befreit zu sein, das nicht mehr durchleiden zu müssen? Wahrscheinlich war dieser Dorn im Pfahl sein schwaches Augenlicht. Seine schwachen Augen. Er konnte schlecht sehen und nicht mehr richtig lesen. In Galater Kapitel 6, Vers 11 sagt der Paulus, seht, mit welch großen Buchstaben ich euch schreibe mit eigener Hand. Vielleicht hat der Apostel Paulus sich nie wieder vollständig von diesem hellen, grellen Licht erholt, das ihm auf seinem Weg nach Damaskus begegnet ist. Seine klare Sicht von Jesus Christus mag auf Kosten seiner körperlichen Sehfähigkeit gegangen sein. Und in Galater Kapitel 4, Vers 15 sagt und schreibt dieser Paulus den Galatern: Denn ich bezeuge euch, sagt er in Galater 4, Vers 15, ihr hättet, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben. Geschwister, es ist nicht leicht zu reisen, wenn du nicht richtig sehen kannst, wohin du gehst. Und das Reisen des Apostel Paulus war ja längst nicht so bequem und angenehm, wie wir uns an das Reisen gewöhnt haben. Da gab es keine Autos mit Klimaanlage. Da gab es keine Schnellzüge, die binnen weniger Stunden dich von einer Stadt zur anderen gefahren haben. Da gab es schon gar keine Flugzeuge, die ganze Kontinente in wenigen Stunden überquert haben. Die meisten seiner Reisen hat er zu Fuß zurückgelegt. Und wenn du nicht richtig sehen kannst, ist das Reisen beschwerlich. Es ist nicht leicht, Briefe zu schreiben, wenn du die Seite, auf die du schreibst, und die Buchstaben, die du schreibst, nicht richtig erkennen kannst. Und schlechte Augen führen zu angestrengten Augen. Und angestrengte Augen führen leicht zu Kopfschmerzen, die lange, wache Nächte nach sich ziehen. Und Gebete, in denen er um Befreiung bittet. Es ist nicht leicht, auf seine Zuhörer einzugehen, als Redner, als Prediger, wenn du keinen Blickkontakt mit ihnen aufbauen kannst. Wenn du nicht siehst, wie sie reagieren auf das, was du predigst und sagst. Vielleicht waren es seine Augen. Oder waren es seine sprachlichen Fähigkeiten? Wir denken ja gewöhnlicherweise, der Paulus muss ein dynamischer Redner gewesen sein. Aber diejenigen, die ihn selber gehört haben, waren scheinbar anderer Meinung. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 10 heißt es: Denn seine Briefe, sagen sie, wiegen schwer und sind stark. Aber wenn er selbst anwesend ist, ist er schwach und seine Rede kläglich. Der Apostel Paulus hat diesem Urteil nie widersprochen. Er hat ihm nie widersprochen. Wäre Paulus ein besserer Apostel gewesen, ohne Versuchungen, ohne Feinde, die Ruhe selbst, mit guten Augen und geschickter Zunge? Mag sein. Vielleicht aber auch nicht. Schaut, hätte Gott seine Versuchungen einfach weggenommen, dann hätte der Apostel Paulus vielleicht nie Gottes Gnade richtig erfassen können. Nur die Hungrigen schätzen das Festmahl. Und Paulus war am Hungern. Er sagt von sich selber, er sei der größte von allen Sündern. Kein Mensch in der ganzen Geschichte hat Gottes Gnade so artikuliert, so ausgedrückt, wie es der Paulus tat. Vielleicht, weil kein anderer Mensch Gottes Gnade so bedurft hatte wie er, so gebraucht hat wie Paulus. Hätte Gott die Peitschenhiebe weggenommen, Paulus hätte vielleicht nie erkannt, was echte Liebe meint. Wenn wir verfolgt werden, wenn andere Leute gemein zu uns sind, wenn die Umstände widrig sind, dann erst treten unsere wahren Motive zutage. Wäre Paulus nur sanft und mild gewesen, wer wäre den Legalisten in der Gemeinde, den Irrlehrern so entschieden entgegengetreten? Und seine Augen? Hätte Gott seine Augen geheilt, hätte der Apostel Paulus dann so viele Einsichten gehabt? Während der Rest der Welt die Welt betrachtete, sah der Apostel Paulus Visionen von größeren, schöneren Welten, die so groß und unbeschreiblich sind, dass wir Mühe haben, sie mit menschlichen Worten wirklich weiterzugeben. Und das öffentliche Reden, Geschwister, Nichts verführt so sehr wie die Zustimmung der Massen, zu denen man spricht. Und der Gott, der Stolz verachtet, hat alles Mögliche getan, um den Paulus davon abzuhalten, selber stolz zu werden. Und in diesem Fall hat er einfach nur gesagt, Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen. Du fragst dich vielleicht, warum nimmt Gott denn nicht die Versuchungen in meinem Leben von mir? Vielleicht würdest du dann nur auf deine eigene Kraft vertrauen, dich auf deine eigene Stärke verlassen, anstatt auf Gottes Gnade. Du fragst dich vielleicht, lieber Gott, warum nimmst du nicht die Feinde aus meinem Leben weg? Na gut, wenn es keine Feinde sind, dann noch wenigstens die unangenehmen Personen, die mir ständig so viel Kraft kosten. Vielleicht, weil Gott möchte, dass du lieben lernst, genauso wie er dich liebt, wie er uns alle liebt. Es ist leicht, unsere Freunde zu lieben, die, die uns eh mögen. Das kann jeder, aber nur wenige Personen sind in der Lage, die Feinde zu lieben, die unangenehmen Menschen. Also was machst du, wenn du feststellst, du bist nicht jedermanns Liebling und der große Held in den Augen deiner Klassenkameraden und Nachbarn? Die gute Nachricht für dich lautet, Gottes Gnade ist auch dann für deinen Selbstwert völlig ausreichend. Du fragst dich, lieber Gott, warum veränderst du meine Persönlichkeit nicht? Ich sage Dinge, die ich später bereue. Ich mache Dinge, bei denen mir später wieder die Zweifel kommen. Warum machst du mich nicht dir ähnlicher? Ich möchte dir heute Morgen zurufen, Gott tut es. Er ist halt einfach noch nicht fertig mit dir. Er arbeitet noch an dir. Und solange er an dir arbeitet, solange ist seine Gnade völlig ausreichend, auch für deine Unzulänglichkeiten und deine Bedürfnisse. Und warum gibt Gott dir nicht bestimmte Fähigkeiten, fragst du dich. Wenn ich doch auch nur so singen könnte, wenn ich doch auch nur so öffentlich reden könnte vor anderen Menschen, wenn ich doch auch nur so schreiben und veröffentlichen könnte. Aber da sitzt du auf deiner Bank, auf deinem Stuhl, unmusikalisch wie du bist, lahm im Reden und lahm im Schreiben. Und ich möchte dir heute Morgen zurufen, gib nicht auf, lass den Mut nicht sinken, schau nicht auf dich und blicke nicht auf dein eigenes Versagen, sondern erinnere dich an die Erfahrung des Paulus, dass die Kraft in der Botschaft liegt und nicht im Botschafter. Dass die Kraft im Wort Gottes liegt und nicht in der Person, die sie verkündigt. Gottes Gnade ist völlig ausreichend, um deutlich vernommen zu werden, selbst wenn deine Aussprache nur undeutlich sein mag. Geschwister, von allem, was wir von Dornen wissen, das eine können wir mit Gewissheit sagen. Gott ist es lieber, dass wir gelegentlich ein wenig hinken, als dass wir beständig mit stolz gefüllter Brust, mit stolz geschwellter Brust daherschreiten. Und wenn ein kleiner Dorn hilft, diesen Punkt deutlich zu machen, dann liebt Gott uns zu sehr, als dass er diesen Dorn entfernen würde. Ich möchte schließen mit einem Text aus dem Alten Testament. Im Psalm 73 gibt es eine Aussage. Psalm 73, Vers 1. Das ist ein bekanntes Wort, das ihr sicherlich auch schon gelesen habt. Luther hat diesen Vers 1 so übersetzt, Psalm 73, Gott ist dennoch Israels Trost für alle, die reinen Herzens sind. Gott ist dennoch Israels Trost. Wörtlich lautet diese Aussage im Hebräischen, Gott ist gut für alle, die reinen Herzens sind. Gott ist gut. Wenn ihr den Psalm 73 weiterlest, ist es ein sehr interessanter Psalm, dann werdet ihr feststellen, dass in diesem Psalm Fragen gestellt werden, die zu den schwersten Fragen gehören, die man im Leben begegnet. Der Psalmschreiber führt das aus. Wir haben jetzt nicht die Zeit, darauf einzugehen. Er kommt in Anfechtung, weil er sieht, den Gottlosen, die nicht an Gott glauben, denen geht's so gut. Und denen, die Gott treu sind, denen geht's so schlecht. Was bringt es mir denn, wenn ich an Gott glaube? Warum geht's den anderen, die Gott verachten und sich lustig über ihn machen, so gut? Und es ficht ihn so an, dass er beim Glück des Gottlosen fast an seinem eigenen Glauben Schiffbruch erleidet. Bis er in Vers 16 ins Heiligtum blickt, Vers 17, und auf ihr Ende merkt. Und dann endet dieser ganze Psalm, nachdem er diese göttliche Perspektive hat, die nicht nur den anderen vor mir sieht, sondern das Übergeordnete, den Rahmen. Dann sagt er in Vers 23 bis Vers 26, und das sind die Schlussworte dieses Psalmes: Dennoch, trotzdem, bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand. Du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende mit Ehren an. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachten, so bist du doch Gott alle Zeit. Nichts nach Himmel und Erde. So heißt es im Alten Testament. Die gleiche Aussage im Neuen Testament lautet: Lass dir an meiner Gnade genügen. Das ist der gleiche Grundgedanke. Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Weil der Paulus im Neuen Testament sagt: Lass dir an meiner Gnade genügen. Geschwister, Gott hat allen Grund der Welt, auch einmal Nein zu sagen. Und wir haben allen Grund der Welt, Gott Dank zu sagen. Gott ist gut. Der Fallschirm ist kräftig genug. Die Landung wird sicher sein. Seine Gnade ist völlig ausreichend, auch für dein und für mein Leben. Und diese Erfahrung wünsche ich dir und wünsche ich mir und uns allen. Amen. Einige Kinder gibt. Und ich selber habe drei Buben, drei Söhne, und ich lade die Kinder, die kleineren Kinder ein, die sich angesprochen fühlen, für die Kindergeschichte nach vorne zu kommen. Ich habe eine Kindergeschichte für euch. Gut. Jesus sagt in der Bibel, im Neuen Testament, einen Text, den habt ihr vielleicht auch schon mal gehört. Er sagt in Matthäus 6, Vers 26, schaut die Vögel unter dem Himmel an, sie sehen nicht, und sie ernten nicht, sie sammeln nicht in Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Ich möchte euch eine Geschichte erzählen, die mit diesem Bibeltext zu tun hat. Das ist eine wahre Geschichte. Die Geschichte hat stattgefunden in Amerika, im südlichen Teil von Nordamerika. Und dort gab es zwei Kinder, die mit ihren Eltern in einem Haus gewohnt haben, auf dem Land, in der Nähe von einem Waldstück. Und diese beiden Geschwister, ich nenne sie Sarah und Tom, haben jeden Tag zu tun gehabt, sind in die Schule gegangen. Und sie sind meistens, wie das dort in Amerika so üblich ist, nicht durch die Vordertür in das Haus hineingegangen, sondern über die Veranda hinten, hatten eine große Holzveranda, sind sie dann immer in die Tür reingegangen. Und die Geschichte, die ich euch erzähle, hat mit einem kleinen Vogel zu tun, der einen ganz besonderen Namen hat. Der Vogel heißt Zaunkönig. Vielleicht habt ihr von dem Zaunkönig auch schon mal gehört. Das ist ein kleiner Vogel, ein ganz besonderer Vogel. Und die Eigenart an diesem Vogel ist, dass Zaunkönige ihre Nester nicht irgendwo in den Bäumen bauen, auch, aber manchmal kommen die Zaunkönige auf die Idee, ihre Nester in ganz ungewöhnlichen Orten und Stellen zu bauen. Und dieser Zaunkönig, der dort lebte in dem Haus, in der Nähe von dem Haus, hat sich entschlossen, sein Nest nicht in einem Busch, nicht in einem Haus zu bauen, einem Baum zu bauen, sondern in einer Werkzeugkiste, die direkt neben dem Eingang auf der Veranda zu dem Haus war. Und jedes Mal, wenn die Sarah und der Tom in das Haus gegangen sind, mussten sie an dieser Werkzeugkiste vorbei und sie konnten sehen, wie der kleine Zaunkönig dort sein Nest gebaut hat. Und sie haben da immer so verstohlen hingeschaut und sind schnell ins Haus gegangen, um ihn ja nicht zu irritieren. Und immer wenn sie vorbeigekommen sind, dann war die Mama, die kleine Zaunkönig-Mama, ganz still, hat sich nicht gerührt und hat die Eier ausgebrütet. Und das war sehr spannend. Sie haben das beobachtet und ist eine ganze Weile so gegangen. Und tatsächlich, nach einigen Tagen, nach einigen Wochen, waren aus den Eiern kleine Vogelbabys geschlüpft. Und jetzt waren die Eltern, die Zaunkönig-Eltern, beschäftigt, den ganzen Tag hin und her zu fliegen, weite Strecken hin und her, um alles Mögliche zu finden, was sie ihren kleinen Babys zu füttern geben konnten, damit sie wachsen und größer werden. Das ist wunderbar gegangen. Jedes Mal, wenn sie an dem Nest vorbeigekommen sind, haben sie die Babys gesehen und haben gesehen, wie die gewachsen sind. Bis eines Tages was Schlimmes passiert ist. Keiner weiß so genau, was wirklich passiert ist, aber mit einem Mal ist die Vogelmama und der Vogelpapa nicht wiedergekommen. Und die kleinen Vogelbabys sitzen allein in dem Nest und schreien und haben Hunger und wollen was zu essen haben und niemand kommt zurück. Zuerst haben sie gedacht, naja, vielleicht sind sie diesmal weiter weggeflogen und brauchen etwas länger, bis sie zurückkommen. Aber der Tag ist dahingegangen und keine Mama ist zurückgekommen. Und es ist länger gegangen und die Vogelbabys waren immer noch alleine. Und wahrscheinlich muss ein Unglück passiert sein, vielleicht hat sie ein Auto erwischt oder ein Tier oder irgendetwas. Auf jeden Fall, die Mama von den Vogelbabys ist nicht mehr zurückgekommen. Und da saßen die Babys jetzt und der Tag ging zu Ende. Keine Mama war da, die sie beschützen konnte in der Nacht. Die Vogelbabys haben sich zusammengedrückt, gegenseitig gewärmt. Und irgendwie haben sie es geschafft, die Nacht zu überleben. Und am nächsten Morgen immer noch keine Vogelmama da. Und immer noch niemand. Und die Vogelbabys geschrien und gezwitschert und niemand war da. Jetzt haben sich die Geschwister, die Sarah und der Tom, Gedanken gemacht, was können wir denn machen, wenn die Eltern plötzlich nicht mehr kommen, wenn sie vielleicht gestorben sind oder ein Unglück passiert ist, wie können wir den Babys denn helfen? Die Mama hat angerufen, einen Ornithologen, so nennt man Vogelfachleute, hat sich erkundigt, was kann man Zaunkönigbabys zu fressen geben. Die haben hin und her überlegt, aber so keiner hatte die richtige Idee, was man machen kann. Und die Vogelbabys waren den zweiten Tag. Sie wurden schon immer schwächer und immer schwächer. Und sie wussten auch nicht, was sie machen konnten. Und am Ende des zweiten Tages, nachdem die Vogelmama immer noch nicht gekommen war, da haben sie die Hoffnung schon fast aufgegeben. Und die Eltern von der Sarah und vom Tom haben gesagt, wir sind so traurig, wir wissen jetzt auch nicht, was wir machen können. Das Beste wird wahrscheinlich sein, dass wir das Nest nehmen und in den Wald tragen, damit die Vogelbabys dort sterben können, denn wir können auch nichts mehr für sie machen. Wir haben versucht, was wir können, aber wir wissen einfach jetzt auch keine Lösung mehr. Bevor sie das gemacht haben, hat sich die Sarah und der Tom gemeldet und hat gesagt, Mama, Papa, können wir nicht heute Abend, bevor wir schlafen gehen, bevor wir das machen am nächsten Tag, können wir nicht zusammen nochmal für diese Vogelbabys beten? Ja, die Mama hat gesagt, das machen wir. Und alle haben sich niedergekniet und haben ein ehrliches, aufrichtiges Gebet gebetet. Und sind dann schlafen gegangen. Und als die Sarah und der Tom am nächsten Morgen aufgewacht sind, da konnten sie ihren Augen kaum trauen. Denn was sie erlebt haben und was sie gesehen haben auf ihrer Veranda, das haben sie noch nie erlebt. Ihre Veranda war der reinste Vogelflughafen geworden. Vögel der unterschiedlichsten Arten kamen angeflogen, machten an dem Nest der Vogelbabys Halt, und gaben ihnen zu fressen und flogen wieder weg. Das waren nicht nur Zaunfinken, da waren Amseln dabei und andere Vögel, die überhaupt nichts mit Zaunkönigs zu tun haben. Und der Anführer von der ganzen Gruppe schien ein Buchfink zu sein. Und jedes Mal, er stand da, kamen die Vögel angeflogen, einige mussten warten, dann haben welche gefüttert, dann sind die nächsten dran gekommen und am Abend sind alle Vögel wieder verschwunden. Zaunkönigbabys waren alleine im Nest, sich aneinander geschmiegt und am nächsten Tag das gleiche Spektakel von vorn. Ein Vogel nach dem anderen, die unterschiedlichsten Vögel sind angeflogen gekommen und haben die Vogelbabys gefüttert. So lange, bis sie so groß geworden sind, bis es mehrere Tage, einige Wochen lang gegangen, so groß waren, dass sie selber Flügge wurden und fliegen konnten. Wenn ihr die Sarah und den Tom heute fragen würdet, ob Gott Gebete erhört, würden sie euch sagen, auf jeden Fall. Und wenn Gott sich schon der kleinen Vögel erbarmt, so ein Zaunfink, wie viel mehr, die Bibel spricht von den Spatzen, den Kleinen, wie viel mehr hat er Interesse an dir und an uns, die wir seine Kinder sind, Menschen sind. So, erinnert euch an diese Geschichte und merkt euch immer, dass Gott gut für uns sorgt und dass er uns sehr lieb hat.